So, ich bete noch, bevor ich mit der Predigt beginne. Lieber Vater, danke für diesen wunderschönen Sonntag. Danke, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, um dir zu begegnen. Und das haben wir schon getan, in vielfältiger Weise, auch in der Stille. Und jetzt wollen wir dir in deinem Wort begegnen und wollen dich bitten, Herr, dass dieses Wort uns abholt aus unserem Alltag, aus unseren Sorgen und Fragen und uns ausrüstet für diesen Alltag. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch den Kölner Stadtanzeiger liest, das ist ja so die gängige Zeitung, und da war jetzt in der Wochenendausgabe, gibt es eine Beilage, Magazin, und da war ein sehr interessantes Thema drin, wie ich finde. Da ging es um Fernsehen, und zwar um Fernsehstaffeln. Und ich habe gelesen, mit großem Interesse, dass diese Staffeln immer populärer werden. Und man kann ja natürlich auch mittlerweile im Internet gucken und so weiter. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Staffeln, also an Serien, die eine richtige Fangemeinde haben. Und ich habe mich gefragt, was ist das, und das war auch die Frage des Autoren sozusagen, was ist das, was diese Staffeln so attraktiv machen? Und das Fazit war, das konnte ich dann noch nachvollziehen, dass die Leute, die diese Staffeln gucken, also ich weiß auch, was auch immer jetzt, dass diese Leute im Grunde eine Beziehung aufbauen zu den handelnden Personen und im Grunde mit diesen Personen dann auch jede Woche wieder ein Meeting haben in den Filmserien und dann gucken, wie geht's weiter. Und von daher ist es eben auch interessant, dass es Leute gibt, die dann nicht müde sind zu sagen, das habe ich schon mal gesehen, sondern die Spaß haben, eine Staffel immer wieder zu gucken, weil sie immer wieder alte Bekannte, alte Freunde, wenn es auch nur virtuelle sind, treffen. Und ich habe gedacht, ein ganz bisschen ist das so, wenn wir in die Bibel schauen und durch das Kirchenjahr gehen oder durch den Jahreskreis gehen. Wir lesen ja doch auch immer in der Bibel immer wieder gleiche Geschichten. Viele Geschichten kennen wir schon. Und ein bisschen ist es aber so, dass wir in diesen Geschichten, die uns so durch das Jahr begleiten, und dann sind wir wieder bei Weihnachten und dann kommt wieder Ostern und Weihnachten, dass wir da auch immer wieder alte Freunde, alte Bekannte in der Bibel treffen. Und trotzdem, und ich denke, das ist auch eine Parallele, entdeckt man immer wieder neue Aspekte. Und so ist das vielleicht auch bei so einer Staffel. Und ich habe uns heute einen Text mitgebracht, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern der ist quasi in der Perikope vorgegeben. Das heißt, das ist ein Text, der gehört heute in das Kirchenjahr an diesem Sonntag hin. Das heißt, der hat was damit zu tun, wo wir gerade im Kirchenjahr unterwegs sind. Und ich habe gedacht, diesen Text, den ich heute mitgebracht habe, über den ich mit euch nachdenken möchte, ist eigentlich so eine Art Dreiteiler. Ja, gibt es ja auch im Fernsehen oft, so Dreiteiler, ne? So eine klassische Einteilung der Dreiteiler. Und zwar ist das ein Dreiteiler: Jesus ist gestorben, Karfreitag haben wir das bedacht, Ostersonntag haben wir uns über die Auferstehung gefreut, und da wäre sozusagen die erste dieser drei Teile gewesen: Jesus, der Auferstandene, begegnet den Jüngern. Und Frank hat Ostersonntag ja schon diese Begegnung der Frauen erzählt und darüber gepredigt. Und wir wollen heute einen Schritt weiter gehen, das wäre sogar der zweite Teil. Jesus begegnet den Jüngern. Zweiter Teil des Dreiteilers: Jesus begegnet als der Auferstandene seinen Jüngern. Und dieser Dreiteiler hat auch einen besonderen Protagonisten, da kommen wir dann gleich noch drauf. Der kommt hier gar nicht so vor, der wird nur so vorbereitet, aber es ist ganz interessant. Wir sind also in der Situation zwischen Ostern, der Herr ist auferstanden, und Himmelfahrt. Jesus ist noch nicht zum Himmel aufgefahren. Und ich lese aus dem Johannesevangelium, 20. Kapitel, die Verse 19 bis 23. Ich lese aus der Zürcher Bibel, das ist auch ein bisschen antiquierte Sprache, aber ich mag die ganz gerne. Als es nun an jenem Tage, dem ersten der Woche, Abend war und dort, wo die Jünger sich aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte, und er sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände wie auch die Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich auch euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben. Wenn ihr sie jemanden nicht vergebt, sind sie ihm nicht vergeben. Dieser ganze Text, den ich gerade vorgelesen habe, ist quasi ein Abschnitt. Und wie ihr das in euren Bibeln ja auch findet, sind diese Abschnitte, diese kleinen Kapitel immer mit einer kleinen thematischen Überschrift versehen, also überschrieben. Und das Interessante bei dieser Überschrift ist: Der Auferstandene erscheint den Jüngern, haben wir gelesen, in Abwesenheit des Thomas. Also es gibt hier jemanden, der wichtig ist, der aber gar nicht drin vorkommt. Das ist der Hinweis auf den dritten Teil. Aber so viel sage ich jetzt noch nicht. Jesus begegnet als der Auferstandene seinen Jüngern. Und allein diese Begegnung lohnt sich näher zu betrachten. Und ich habe im Grunde vier Punkte rausgesucht, die der Text uns gibt, wie diese Begegnung vonstatten geht. Das ist ja ganz spannend. Wir haben die Ausgangssituation: Die Jünger waren Zeugen, dass Jesus gestorben ist. Jesus ist tot. Und von daher, und das kennen wir ja auch, von daher sind sie in einer Situation, wo erstmal für sie ein ganz dickes Ende entstanden ist. Die Jünger haben all ihre Hoffnung, all ihre Erwartungen auf Jesus projiziert, sind mit ihm gegangen und jetzt ist er tot. Jetzt gibt es den ersten Hinweis, dass er vielleicht doch nicht tot ist, und das haben wir Ostern schon betrachtet. Aber offensichtlich war dieses Zeugnis der Frauen nicht stark genug, um letztlich durchzudringen und die Jünger in ihrer Situation abzuholen. Und deswegen ist die Ausgangssituation die, dass die Jünger hinter verschlossenen Türen vor Angst sich treffen, sich abschließen, einsperren, damit ja keiner kommen kann. Und das ist berechtigt, denn das ist nicht nur so eine innerliche Angst, sondern es ist auch eine äußerliche Angst, denn sie wissen, dass die damaligen Leute, die in Israel was das zu sagen hatten, die theologischen Kräfte, dass die gegen Jesus waren und natürlich jetzt auch hinter den Jüngern her sind. Das heißt, sie haben eine berechtigte Angst, verfolgt zu werden und eventuell auch hingerichtet zu werden. Also sie sitzen in großer Angst und Not hinter verschlossenen Türen. Und jetzt berichtet uns Johannes, wie Jesus durch diese Türen in diesen abgeschlossenen Schutzraum hineintritt. Und das Erste, was Jesus macht, ist, er grüßt sie mit dem Friedensgruß. Friede sei mit euch. Er kommt in eine Situation der Angst, der Furcht, der Abgeschlossenheit und er spricht ein Wort der Befreiung. Friede sei mit euch. Und das heißt nicht: Hey, draußen ist alles okay, ihr könnt die Türen aufmachen, macht die Fensterläden auf, ne, alles ist gut, ne, alle Verfolger sind gebannt. Es ist eine andere Qualität von Frieden, die Jesus hier mitbringt. Die äußeren Umstände sind völlig unverändert geblieben, die sind gleich. Die feindliche Umwelt ist immer noch da, aber Jesus tritt in diesen Schutzraum hinein und spricht den Frieden aus. Das Zweite, was er macht, ist, Jesus legitimiert sich. Er kommt rein, wie ein Geist, kann ich mir das vorstellen, kommt rein, aber er legitimiert sich. Und das erzählt uns Johannes, er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Was ist da zu sehen? Die Wundmale. Die Wundmale von der Kreuzigung. Das heißt, es ist völlig klar, hier kommt nicht irgendjemand rein, sondern es ist Jesus der Herr und er trägt die Wundmale an seinem Körper. Ja, die Seite, wo die Lanze reingestochen wurde, die Hände, wo die Nägel durchgetrieben wurden, und es ist immer noch sichtbar. Das heißt, Jesus lebt und trägt trotzdem die Zeichen seines Todes am Körper. Damit ist aber klar, diese Begegnung ist unverwechselbar. Es ist Jesus, kein anderer. Hier macht keiner irgendeine Show oder so. Es ist der auferstandene Herr. Und als viertes, Jesus schenkt nicht nur Frieden, er schenkt den Heiligen Geist. Er schenkt den Heiligen Geist an die Jünger, die hier im Kreis versammelt sind. Und hier kommen wir in eine Situation, die theologisch ganz, ganz wichtig ist und die ist auch dem Johannes ganz, ganz wichtig. Wir sind hier, ich sagte schon, im Kirchenjahr sind wir in der Situation zwischen Ostern und Himmelfahrt. Das heißt, wir begegnen hier Gottes Wirklichkeit nach Ostern. Und das ist ein Riesenunterschied. Dieser Jesus, der jetzt erscheint, ist nicht mehr Jesus, der wahre Mensch, so wie wir ihn bis zum Kreuz erlebt haben. Da war er wahrer Mensch und wahrer Gott. Jetzt ist Jesus nicht mehr wahrer Mensch. Er hat dieses Menschsein hinter sich gelassen. Und im Grunde könnten wir hier als Überschrift sagen, in dem Moment, wo Jesus in diesen Raum tritt, begegnen sich Himmel und Erde. Die göttliche Dimension kommt nun in die menschliche Dimension hinein. Und doch ist Jesus noch körperlich. Es ist so eine Zwischensituation. Und da ist der Heilige Geist jetzt ganz, ganz wichtig, weil Jesus seinen Jüngern im Vorfeld schon angekündigt hat, dass wenn er nicht mehr sein wird, wenn er gehen wird, dass er jemanden zurücklässt, einen Stellvertreter, einen Tröster, so wie Jesus das sagt. Und das ist eine dritte Dimension Gottes, der Heilige Geist, der jetzt nicht mehr körperlich ist, den man nicht mehr anfassen kann und der dennoch da ist und uns sozusagen mit Gott in Verbindung setzt. In dieser Form kann Gott in uns kommen und in uns wirken, der Heilige Geist. Und dieses Kommen des Heiligen Geistes, was wir dann nachher mit Pfingsten nochmal ganz umfänglich feiern, dieses Kommen des Heiligen Geistes ist hier nicht allumfassend, sondern Jesus spricht es ganz persönlich diesen Jüngern aus und zu, die in diesem Kreis sitzen, seinem nächsten Umfeld, seinem nächsten Kreis. Und es heißt, dass Jesus diesen Heiligen Geist im Grunde einhaucht, so beschreibt es Johannes. Und wenn ihr das hört, dann müsste eigentlich was klingeln. Denn es gibt schon mal eine Stelle in der Bibel, wo Gott einen Geist einhaucht. Und das ist ganz, 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 ganz am Anfang, Schöpfungsgeschichte. Ich habe uns das mal mitgebracht, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt, diesen Vorgang, den Johannes uns hier beschreibt, was an den Jüngern passiert, ist eine Art Schöpfungsprozess. Und Johannes macht das sehr bewusst. Er geht immer wieder in seinem Evangelium an Begrifflichkeiten rein, die wir aus dem Alten Testament kennen, und verbindet das, um deutlich zu machen, wie wesentlich das ist. Hier passiert nicht irgendwas Spirituelles, ja, du kriegst einen tollen Geist oder so, ist gut drauf. Dann ist es eine Neuschöpfung. Hier passiert was, ein Schnitt, ein Cut, was ganz Neues, und die Jünger werden mit dieser himmlischen Dimension in Verbindung gesetzt. Sie werden neue Wesen, so wie Gott aus Acker, ja, was ganz Irdisches, das ist ein ganz starkes Bild, Ackerboden, wie der Töpfer aus Lehm was formt, hat Gott den Menschen geformt und dann das Leben eingeblasen. Und das macht den Menschen zum Menschen. Der Mensch ist nicht nur eine Ansammlung von Organen, ja, sondern er ist eben ein Geschöpf Gottes. Und dieser Schöpfungsprozess geht jetzt weiter, ja, über das Einblasen des Heiligen Geistes, was hier passiert. Und dann sagt Jesus was ganz Besonderes. Das fand ich sehr interessant. Wir haben den Heiligen Geist. Wow! Und wir können alles das tun, was Jesus tun konnte. Kranke heilen, Dämonen austreiben. Ja, da gibt es eine ganze Palette an geistlicher Superpower. Gibt ja immer so Helden, so Superhelden. Wir sind jetzt die christlichen Superhelden, die eine Superpower haben und können ganz viel. Was wird hier genannt? Was ist der erste Punkt, den dieser neu geschaffene Mensch, diese neu geschaffenen Jünger tun können? Es geht um Schuldvergebung. Ja, ich meine, da gibt es ja viel coolere Sachen. Ja? Schuldvergebung, komisch. Es ist ganz, ganz wesentlich, das so zuzuspitzen, weil hier im Grunde bei der Schuldvergebung eigentlich der Kern angesprochen wird, wo mitmenschliches Zusammensein gestört ist. Schuld kann ich mir nicht selber vergeben. Ich kann nicht sagen, oh, habe ich Mist gemacht, ich habe mich verschuldet an jemanden, oh, habe ich gut gemacht. Sondern, wenn ich Schuld auf mich geladen hat, kann mir nur die Person die Schuld vergeben, gegenüber ich mich schuldig gemacht habe. Ich kann mir reinreden, ja, war nicht so schlimm oder so, aber es bleibt. Schuldvergebung geht nur in Interaktion. Und hier ist der springende Punkt. Jesus hat nämlich, als er menschlich unterwegs war, schon angefangen, Schuld zu vergeben. Und das war einer der springenden Punkte, wo die Juden auf die Palme gegangen sind, weil sie gesagt haben, niemand kann die Schuld vergeben, nur Gott alleine. Und da gibt es ein Riesensystem an Opfern, an Dingen, die man leisten muss, um diese Schuld quitt zu kriegen. Niemand kann Schuld vergeben, als nur Gott alleine. Und jetzt macht Jesus das. Und hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo diese Ebene zwischen Himmel und Erde weiter runtergebrochen wird. So wie Jesus im Grunde das Göttliche schon mit auf die Erde gebracht hat in seiner Person, muss das weiter runtergebrochen werden, denn Jesus wird demnächst nicht mehr auf der Erde sein. Wer bleibt denn dann noch? Wir. Du und ich, die wir diesem Jesus nachfolgen und die wir mit dem Heiligen Geist zugerüstet worden sind. Und der wesentliche Punkt ist, Schuld ist eine Spirale. Das heißt, Schuld baut auf Schuld auf, vererbt sich, vererbt sich, vererbt sich. Und die meisten Konflikte, würde ich jetzt mal ganz mutig sagen, die wir auf dieser Erde haben, haben was mit nicht vergebener Schuld zu tun. Das sind teilweise Sachen, die vererben sich. Das Volk X hat schon immer seit Urfern gegen das Volk XY gekämpft. Die Familie B war schon immer ganz schlecht und böse und deswegen übernehme ich das und so weiter. Das können wir runterbrechen bis ins Kleinste. Diese Spirale wird niemals ein Ende bekommen. Die Konflikte werden niemals ein Ende kommen. Wir werden niemals Frieden bekommen, wenn nicht irgendjemand sagt, so, ich höre auf damit. Ich mache hier einen Punkt, einen Strich und sage, ich vergebe dir deine Schuld. Und das ist der springende Punkt und da schließt sich letztlich der Kreis, wenn Jesus in den Raum kommt und den Jüngern Frieden zuspricht. Ja, welcher Friede ist denn das? Die Konflikte sind doch noch da. Es ist der innere Frieden, den der Heilige Geist schenkt. Und das geht nur, wenn ich anfange, anderen die Schuld zu vergeben. Und das ist so ein wesentliches Thema, dass Jesus das auch in das Vaterunser mit hineinbringt, als einen ganz wesentlichen Punkt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Punkt. Und wenn ich irgendjemand anfängt zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, dann geht es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und meistens, wie bei Spiralen, wird es immer heftiger und immer heftiger. Und das erleben wir auf der ganzen Welt. Ich sagte gerade, Jesus begegnet seinen Jüngern. Er spricht ihnen Frieden zu, inneren Frieden. Und er gibt ihnen die Macht und die Kraft vor allen Dingen, Schuld zu vergeben. Sie sind diejenigen, die sozusagen dieses Erbe weitertragen können, was Jesus vorgelebt hat, und sagen können, wir vergeben Schuld. Und dann ist das auch vergeben, dann ist es weg. Sie gehen im Grunde in diese Nachfolge hinein und übernehmen dieses Erbe. Jetzt habe ich gesagt, dieser Abschnitt ist überschrieben, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern ohne Thomas. Der Thomas fehlt. Das wäre sozusagen jetzt die nächste Staffel, die nächste Serie in diesem Dreiteiler. Was ist mit Thomas? Thomas ist nicht da und trotzdem ist es wichtig, ihn zu erwähnen, dass er nicht da ist. Der Thomas ist so ein Typ, dem sind wir, wenn wir das Johannesevangelium bis dahin gelesen haben, schon begegnet sind. Das ist auch so ein Jüngertyp. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass diese Jünger alles so Freaks sind irgendwie. Das sind so Typen, das sind nicht so, weiß ich nicht, so Betbrüder, alle gleichgeschaltet und alle so Gehirn gewaschen und ganz brav, sondern das sind echte Typen, ja. Und der Thomas auch, der ist auch so ein Handfester, der steht mit beiden Beinen auf dem Boden, der sieht sich die Sachen an und reagiert da auch drauf. Und er ist uns schon mal begegnet in einer ganz interessanten Situation. Und zwar haben wir da auch vor kurzem noch drüber nachgedacht, eine Situation, wo Lazarus, ein ganz guter Freund von Jesus, gestorben ist. Ein Riesendrama, der ist tot und Jesus ist nicht da. Und er kommt erst später, der Lazarus ist begraben, aber alle sind in unglaublicher Trauer und so weiter. Und Jesus kommt und es geht um Auferstehung und um die Kraft Gottes. Und die macht er dann auch sichtbar. So einer der ganz großen Wunder, die Jesus auch gemacht hat. Er hat dann den toten Lazarus wieder auferweckt und so weiter. Und der Thomas ist dabei, Zeuge, als Teil der Jünger. Und der denkt, so eine Situation, alles verfahren und hier geht es um Tod und so weiter. Und der Thomas, so als bodenständiger Mensch, der so mit beiden Beinen auf der Erde steht, sagt, hör mal Jesus, nicht zu Jesus, sondern zu seinen Mitjüngern, sagt er, hör mal Jungs, ist alles schlimm und der Jesus geht jetzt da zu dem Toten und irgendwie denkt er, der wird jetzt mitsterben oder sowas und sagt, wir gehen mit in den Tod. Also wir gehen jetzt auch sterben, das ist auch in Ordnung so, wir sind ja seine Jünger und so weiter. Der Thomas ist so ein Typ, der so sehr im Hier und Jetzt steht, also so sehr mit beiden Beinen auf der Erde steht, dass er so diese Dimension Gottes gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist für den gar nicht so denkbar, sondern der denkt immer so auf dieser Ebene. Und so begegnet uns dann der Thomas auch später, weil der kriegt jetzt mit, die Frauen haben Jesus gesehen, seine ganzen Jüngerkumpels haben ihn gesehen, er war da. Und der Thomas, was macht der? Glaube ich nicht. Könnt ihr mir alles erzählen? Geht nicht, glaube ich nicht. So ein Typ ist das. Und das ist das Spannende, aber wie gesagt, ich greife jetzt voraus, das ist dann das nächste Kapitel. Jesus könnte sagen, okay, wenn du diesen Glauben nicht aufbringen kannst, du hast so viele Zeugnisse bekommen, dann bist du draußen. Dann gibt es keine Begegnung. Aber Jesus schenkt ihm diese Begegnung und Thomas darf seinen Glauben sozusagen erfühlen, ertasten, er darf sich die Wundmale angucken, ist in der Kunst vielfältig festgehalten. Und dann kommt auch dieser Thomas zum Glauben. Warum nehme ich den Thomas mit rein? Ich glaube, der Thomas ist so ein Prototyp, der für viele von uns steht, auch für mich. Wir haben ja die Problematik, dass wir im Grunde unseren Glauben nähren aus Zeugnissen, aus der Bibel, aus dem, was viele von uns erlebt haben und weitersagen. Aber oft müssen wir eben auch daraus leben. Und Jesus sagt dann auch, wohl dem, der glaubt und nicht gesehen hat. Also, und der Thomas ist aber uns an diesem Punkt einfach unheimlich nahe. Ich komme zum Schluss. Wenn ich jetzt diesen Thomas noch mit reinnehme, dann würde ich sagen, der Thomas hat in dieser Situation, die wir gerade betrachtet haben, hat er eine echte Chance verpasst. Und ist die Frage natürlich, jetzt habe ich schon vorgegriffen, verpasste Chancen, dann war es das. Verpasste Gottesbegegnung, Gott ist da und ich bin nicht da und dann war es das, keine Chance mehr draußen. Wir haben das ja oft, dass wir unglaublich gerne auftanken bei tollen Events und Ereignissen. Ich weiß, es gibt so tolle Jugendgottesdienste zum Beispiel, so, da muss man dabei sein und da kann man unheimlich viel Power rausziehen und ich weiß, dass viele, gerade auch jugendliche, junge Leute sich dann auch bekehren oder es gibt ja auch tolle Evangelisationsveranstaltungen und sowas, ist man dabei und dann merkt man, Gott ist so ganz nah und es nimmt einen mit, auch emotional mit. Das ist die Frage und dann bist du nicht dabei gewesen. Vorbei, Game Over. Und das finde ich hier das Spannende, dass Jesus es nicht bei dieser zweiten Begegnung belässt, sondern dass er wirklich auch diesen Thomas im Blick hat und sagt, ich gebe diesem Thomas eine Chance, mir zu begegnen und mich zu, ja, im wahrsten Sinne zu begreifen, zu erfassen. Begreifen, erfassen hat ja was Haptisches, hat ja was mit Fingern zu tun. Und der Thomas ist so ein Typ, der muss das begreifen. Das reicht nicht, wenn der das liest oder hört. Der muss das, kennt ihr vielleicht, auch solche Typen, die müssen das begreifen halt. Und das finde ich das Tolle. Jesus begegnet uns so, wie wir es brauchen. Das finde ich das Tolle. Und er geht uns nach. Und ich glaube nicht, dass es die verpasste Chance gibt, sondern es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass Jesus anklopft und uns begegnet, so wie wir es brauchen, weil er uns nicht als Typen abholt, uns nicht als Typen begegnet, sondern weil er dir und mir als Persönlichkeiten begegnet, so wie wir das brauchen. Und er möchte dich und mich in unserer ganzen Persönlichkeit abholen, so wie wir es brauchen, dass wir es verstehen können, dass wir es begreifen können. Und wenn ich jetzt diese Begegnung übertrage auf unser Leben sozusagen, das, was die Jünger hier in ihrem Kämmerlein erlebt haben, und wir können dieses Kämmerlein jetzt ausdeuten und können sagen, das ist ja vielleicht nicht nur ein umflossener Raum, der hier beschrieben wird, sondern vielleicht ist es auch ihr innerstes Ich, was sie einkapseln und verschließen, ihre innerste Persönlichkeit. Das kann ja auch ein Bild sein. Dann glaube ich, wenn Jesus uns begegnet, merken wir das, wir wissen das. Diese Begegnung wird unverwechselbar sein und diese Begegnung wird durchdringen. Die wird nicht nur in die Birne gehen, sondern wird durchdringen und kommt in unser innerstes Kämmerlein, das, was wir abschließen, was kein anderer kennt und sieht. Da kommt er hinein und er wird uns Frieden schenken und er wird uns die Kraft schenken, im Heiligen Geist Schuld zu vergeben, versöhnlich zu leben, Frieden auszubreiten. Und das finde ich unglaublich toll. Begegnung mit Jesus heißt, die Kraft zu bekommen, zu vergeben, die Kraft zu bekommen, nach vorne zu schauen und nicht dauernd zurückzuschauen, das hat nämlich auch was mit Schuldvergebung zu tun, nach vorne zu schauen und letztlich auf den zu schauen, der uns vorangegangen ist, auf Jesus, unseren Herrn. Christen leben nicht vom Tod, sondern von der Auferstehung. Amen.